Lass uns Platz nehmen. Lamm Gottes auf dem Thron, du regierst. Du bist der König. Halleluja, wir preisen den Herrn und beten den Herrn an. Ich freue mich für jeden, der gekommen ist. Gott möge dich segnen und mit dir sein. Mein Thema, ich habe ein heikles Thema, aber dieses Thema ist gar nicht so heikel, wie es sich anhört. Gott trennt uns. Gott verbindet uns. Gott trennt uns nicht nur, sondern Gott verbindet uns. Aber diese Trennung, dass Gott trennt, das ist das Erste, was Gott am zweiten Schöpfungstag machte. Gott sagte, es werde Licht und es ward Licht. Und dann heißt es, und Gott trennte Licht und Finsternis. Am dritten Tag trennte wieder was. Feste und Wasser. Und Gott trennte permanent. Durch Trennung entsteht neues Leben, entsteht die Gnade Gottes und was auch immer ist über die Trennung. Ich werde über die Trennung heute sprechen, wie Gott arbeitet. Gott, das ganze Wochenende, das ist, was mich bewegt, die Arbeitsmethode Gottes. Morgen werde ich zum Thema sagen, Gott hat Großes für dich vorbereitet. Gott hat was geplant. Du bist nicht durch Zufall hier, sondern es ist der Wille Gottes. Gott hat dich gewollt. Du bist in dieser Welt auch nicht durch einen Zufall entstanden. Nein, Gott hat etwas sich gedacht. Du bist eine Idee des Herrn. So, mein Thema wird sein, Gott hat Großes für dich vorbereitet. Und dann am Sonntag, früh um 10 Uhr, werde ich über den Hiob sprechen. Der Hiob ist eine ganz merkwürdige Gestalt in der Bibel. Und eigentlich jeder ist ein Hiob. In jedem steckt der Hiob. Und jeder muss den Weg Hiobs gehen. Dieser Weg bleibt uns nicht erspart. Wir sind ein Teil dieser Wirklichkeit durch Leiden, durch Kämpfe, durch Anfechtungen, durch Anfeindungen. Wir müssen da hindurch, so wie dieser Hiob. Und was hat der Hiob gemacht? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Und er bleibt der Ewige. So, die nächsten Gottesdienste sind auch angekündigt. Ich habe schon gedacht, ich muss die Weihnachtstermine schreiben. Wir sind schon kurz vor Weihnachten. Die Zeit vergeht so wie im Flug dahin. Und ja, und dann stehen wir plötzlich wieder am Tor der Ewigkeit eines Tages. Jeder einzelne von uns. So, Gott trennt, er kristallisiert uns raus, reinigt uns, heiligt uns. Gott spaltet, er teilt Tag und Nacht, unten und oben. Das ist, was Gott macht. Gott trennt, damit wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Wir sind Kinder Gottes geworden und plötzlich trennt Gott uns, nimmt raus aus der Welt. Du kannst nicht mehr alles mitmachen, was du gerne mitmachen möchtest, so als Christ, Kind Gottes. Ja. Gott trennte bei der Schöpfung, bei der Wiedergeburt, Gott trennt, dann musst du das loslassen und jenes loslassen. Eine Mauer, ein Zaun ist oft ein Segen und ein Schutz. Was glaubst du, wie wichtig, dass wir müssen nicht in einem offenen Feld leben, nein, wir leben in einem sicheren Umfeld, es ist ein Segen. Wir werden vom begrenzten Leib getrennt. Wenn wir Christus annehmen und mit Jesus leben, dann werden wir eines Tages den Körper hier lassen und wir werden einen verherrlichten Leib bekommen. Gott trennt. Das ist nicht alles, was du siehst. Ich habe noch viel mehr. Ich habe eine Seele, ich habe einen Geist und ich habe einen Körper, einen unsichtbaren Körper. Dieser unsichtbare Körper wird sich entfalten. Ich werde diesen irdischen, staubigen, lehmigen Körper zurücklassen und ich werde einen herrlichen Leib bekommen eines Tages. Ich werde getrennt von diesem Leib. Und deshalb Gott trennt. Gott trennt und trennt uns. Gott trennt uns von der Lüge. Gott trennt uns vom Hochmut. Gott trennt uns von der Trägheit. Du wirst Christ und du merkst plötzlich, ich bin in einem Prozess. Er ist wie ein Wäscher. In der Bibel heißt es wie ein Wäscher, der Gold reinigt und Gold wäscht und Silber reinigt und so weiter und schmilzt und immer wieder eine Schlacke raus und wieder etwas raus aus der Sache. Gott trennt uns von allen möglichen Dingen. Er trennt uns von Übertreibung. Ich denke nur, lies mal die Bibel. Als ich das Thema von Gott bekommen habe, Gott trennt, habe ich gedacht, lieber Gott, ich will keine Spaltung haben. Ich will mich nicht von dem Leib Jesu trennen. Ich möchte noch viel fester, noch viel inniger verbunden werden. Dann hat der Herr ein paar Dinge mir gezeigt und ich bin erstaunt und bin begeistert sogar, euch diese verborgenen Wahrheiten Gottes mitteilen zu können. Gott trennt uns von den Bösen. Gott trennt uns von den Argen. Gott trennt uns von dem Schmutz. Gott trennt uns vom Verderben. Und ich kann noch weiter singen und einfach proklamieren. Trennen ist ein Teil der Heiligung. Wir werden getrennt von der Allgemeinen, von der Masse. Wir werden rausgeholt. Wir werden auseinandergehalten. Der Herr baut eine Mauer um uns. Du kannst plötzlich nicht mehr Dinge tun, die du bisher so gerne getan hast in deinem Leben. Plötzlich sagst du, nein, das kann ich nicht. Das liegt mir nicht mehr. Das mag ich nicht mehr. Das schmeckt mir nicht mehr. Wir werden ferngehalten und bewahrt von Gott. Das ist ein Teil der Trennung, dieser Arbeit, der Aufgabe, was Gott mit unserem Leben macht. Er trennt uns Stück für Stück von der Masse, von der Allgemeinheit, von dem Argen. Er trennt uns von der Sünde. Gott trennt uns von der Sünde. Stell mal vor, wir sind ja im sündigen Fleisch. Gott trennt uns von der Gesetzlichkeit. Gott trennt uns von der Oberflächlichkeit. Gott trennt uns von der Leichtgläubigkeit. Gott trennt uns. Und der Teufel trennt uns auch und versucht uns zu trennen von der Liebe Gottes. Aber Lob und Dank, wenn ich Römer 8 lese, wer und was kann uns scheiden von der Liebe Gottes, weder hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges. Wenn Gott dich hält, dann müssen alle anderen gehen. Er bleibt. Er hält uns fest. Gott trennt uns. Gott trennt. Martin Luther hat die Bibel falsch übersetzt. Der hat gesagt, er trennt die Schafe von den Böcken. Aber so steht es nicht in der Bibel. Im Original heißt es richtig, er trennt Schafe und Ziegen. Schafe und Ziegen. Im Orient, Martin Luther ist aus Erfurt und Thüringen wahrscheinlich gar nicht weit rausgekommen. Also, der kannte nur Schafe und Böcke. Aber im Orient, da weiden Schafe und Ziegen zusammen. Die Ziegen fressen was anderes als die Schafe. Und die Schafe fressen alles, was unten ist, das Gras. Und die Ziegen, die fressen die ganzen Sträucher ab. Deshalb ist Orient so kahl gefressen durch Ziegen. Also, deshalb Gott trennt. Du weißt, die sind eine Herde. Aber Gott trennt Schafe und Ziegen. In der Gemeinde können Schafe und Ziegen sein. Und die einen fressen dies und die anderen fressen jenes. Und so weiter. Und deshalb, die Speise ist ausschlaggebend, ob wir Schaf sind oder eine Ziege. Nur nebenbei, ich komme nachher noch drauf zu sprechen. Gott trennt also Schaf und Ziegen. In der Bibel, Gott hat, als der reiche Mann starb, getrennt von diesem armen Lazarus. Plötzlich wurde Lazarus in Abrahams Schoß getragen und der reiche Mann sagte, ich leide Pein. Und dann heißt es in der Bibel, und da ist eine große Kluft zwischen ihm und dir. Und da kann man nicht drüber. Der reiche Mann und der arme Lazarus wurden getrennt. Im Jenseits gibt es noch ganz große, massive Trennung. Gläubig und ungläubig. Gerettet und verloren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir alles dran setzen, dass wenn wir dann bei Gott sind, dass wir, oder in der Ewigkeit sind, dass wir nicht getrennt sind. Lukas 16, Vers 19 bis 35, der reiche Mann. Der reiche Mann wurde von Lazarus und von Abraham getrennt, nicht weil er reich war. Manche Leute denken, Reichtum ist ein Verhängnis. Gott segnet reiche Leute. Abraham war reich, Hiob war reich. Wir haben so viele Reiche in der Bibel. Reichtum ist nicht das Ausschlaggebende, sondern wo ist dein Herz? Verstehst du? Und weißt du, man kann reich sein und doch großzügig sein und man kann dann wieder alles verlieren und wieder alles gewinnen. So, Reichtum war nicht das Problem beim reichen Mann, sondern sein Verhalten, den armen Lazarus gegenüber. Der kriegt nur die Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen da. Lazarus wurde in Abrahams Schoß getragen, nicht weil er so arm war und nicht weil er gelitten hat, sondern seine Einstellung, er vertraute Gott. Und das ist der Schlüssel, er vertraute Gott. Und da heißt es, und über dies alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt. Das ist diese letztendliche, die ewige Trennung, so dass die einen nicht rüber können und die anderen nicht auf der anderen Seite. Und es gibt also eine endgültige, ewige Trennung. Und ich bete und ringe und deshalb arbeite ich in der Gemeinde und deshalb predige ich, dass die Menschen nicht von Gott getrennt werden, für Zeit und Ewigkeit. So, die irdische Trennungen, die kann man noch überwinden oder ausgleichen oder ja sich damit abfinden. Aber schrecklich ist es, wenn du in der Ewigkeit dann von einem allmächtigen Gott getrennt bist, vom Segen getrennt bist, von der Herrlichkeit Gottes getrennt bist, von der Fülle des Lebens getrennt bist. Trennung. In der Bibel heißt es auch, und ich möchte auch diesen Vers noch aufgreifen, da heißt es, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Auch das ist eine Trennung zwischen den Ersten und den Letzten. Das ist auch eine ganz wichtige Angelegenheit. So, das ist auch eine göttliche Trennung. Sämtliche Trennungen sind nicht von Menschen verursacht. Weißt du, menschliche Trennungen, die kannst du überwinden, aber die göttlichen Trennungen, die ewigen Trennungen, die jenseitigen Trennungen, die sind so einschneidend. Jesus erzählt so viele Trennungsgeschichten. Die einen, die sind da auf der Hochzeit und plötzlich kommt der Herr, die Gäste zu besehen und da sieht er einen ohne hochzeitlich Kleid an. Unser Freund, wie bist du da reingekommen? Und dann heißt es, und bindet ihm Hände und Füße und wirft ihn hinaus in der äußerste Finsternis. Verstehst du? Der glaubt, ich bin in der Gemeinde, ich bin im Reich Gottes, ich bin auf der Hochzeit, ich bin dabei und ich werde meinen Maßanzug nicht eintauschen gegen da so weißes Nachthemd oder was das auch ist. So, nun, er wollte sein eigenes behalten. Und deshalb, Gott trennt zwischen denen, die das eigene behalten und denken, sie sind gut, sind perfekt. Ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, verstehst du, das ist meine Gerechtigkeit. Nein, unser Schmuck und unser Kleid ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und wer die nicht hat, der wird getrennt in der Ewigkeit, der wird rausgeworfen. Jesus erzählt da so viele Geschichten. Die einen werden draußen sein und die anderen werden drin sein. Die einen sind eingeschlossen, die anderen ausgeschlossen. Denk an die Arche. So, Noah, Gott gab über Noah noch 7 Tage Zeit für die Rettung in der Arche. Also, und dann war die Tür zu. Und da nützte alles nicht. Wenn Gott einmal die Tür zuschließt, ist zu für immer und alle Zeit. So, Gott trennte. Und er sagt, Jesus sagt sehr gravierend in der Bergpredigt, da sind mehrere Bilder der Trennung. Er sagt, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen Gottes tun. Es werden nicht alle, die also nur Herr, Herr sagen. Und da ist auch eine Trennung zwischen gläubig und ungläubig, Schaf und Ziege. Der eine, die Ziege, die fressen immer was oben, ist immer so die Baumwipfeln und Spitzen. Und die Schafe fressen das unten, das Demütige, was so abfällt vom Tisch des Herrn. So. Es werden nicht alle in das Reich der Himmel kommen. Und dann sagt Jesus auch so ein paar Beispiele der Trennung in der Bergpredigt. Da sind 2 Baumeister, die bauen ein Haus. Der eine auf dem festen Grund und der andere auf dem Sand. Und vielleicht am Anfang sieht alles so verlockend aus. Der sein Haus da in der Ebene gebaut hat, so schöne Übersicht und oh, fantastisch. Und dann kommt die Flut, dann kommt der Sturm, dann kommen die Winde. Und der stabil gebaut hat, vieles findest du jetzt nicht raus, diese Trennung. Du denkst, das sind alle gleich. Es ist nicht gleich. Weißt du, in der Krise, in der Prüfung, in der Endzeit, in der Katastrophe, da stellt sich raus, worauf hast du gebaut, auf was hast du dich verlassen? Jesus erzählt weitere Geschichten. Weißt du, Gott trennt nicht nur, was wir sagen, sondern was wir sind. Das ist, was unser Leben bestimmt. Und Gott trennt. Ich denke nur an die Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen, Matthäus 25. Weißt du, das sind alles Jungfrauen gewesen. Die, alle 10 warteten auf Bräutigam. Sie sind dem Bräutigam entgegengegangen. Und alle sind eingeschlafen. Verstehst du auch, das gilt auch für uns Christen. Alle gehen den gleichen Weg. Und doch letztendlich entscheidet sich, die einen haben Öl gehabt und die anderen haben kein Öl gehabt. Die einen haben was zusätzlich noch mitgenommen. So, es wird sich herausstellen, wenn der Bräutigam kommt, wenn Jesus kommt, wird es eine große Trennung sein. Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Herr, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Herr, haben wir nicht, was weiß ich, humanitäre Aktionen gestalten und gemacht und so weiter? Haben wir nicht den Armen geholfen, mein Leib verbrennen lassen und so weiter? Habe ich das nicht alles getan, mein ganzes Hab und Gut den Armen gegeben? Ja, und Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht, woher seid ihr, wo kommt ihr her? Und dann sagt Jesus, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das wird sich herausstellen, dieses ganze Kritische, dieses Entscheidende, Gott trennt in der Endzeit, wird eine große, gravierende Trennung sein. So einschneidend, wenn der Bräutigam verzieht, da wird es kritisch. Da, wenn es spät wird, wenn man älter wird, wenn man krank wird, wenn man es nicht mehr schafft, da stellt sich raus, hast du Fundament oder hast du kein Fundament? Oder war alles nur so Halleluja, Lob und Dank? Da zeigt sich, stellt sich heraus, es wird offenbar in der Endzeit, in der letzten Phase, stellt sich heraus, was für Art von Mensch wir waren, wie wir hier im Leben waren. Haben wir wirklich eine Substanz gehabt? Hat unser Leben Inhalt gehabt? Oder war nur die Etikette da fromm und lieb und nett und heilig und gut? Weißt du, was für Art von Leben haben wir geführt? Ein leichtes Leben oder so wie der eine, der auf dem Felsen oben sein Haus gebaut hat? Es zahlt sich aus, wenn man fest an den Heiland bleibt, auch in der Krise. Am Sonntag werde ich über den Hiob sprechen. Ich habe zuerst einmal gedacht, als ich Theologie studiert habe und auf der Bibelschule war, habe ich gedacht, das Buch Hiob gehört nicht in der Bibel rein. Habe ich gedacht, weißt du, Leiden, wir sollen doch froh sein und glücklich sein, wir sind erlöst, wir sind Kinder Gottes, aber das Buch Hiob gehört nicht in der Bibel. Aber nachdem ich länger mit dem Heiland gegangen bin, ich möchte kein anderes Buch mehr als den Hiob. Der Hiob ist so eine Perle, so ein Schatz, der Hiob. Verstehst du, findest, dass er seinem Gott vertraut, der lässt sich nicht ausreden. Der hat etwas, denn er dient Gott nicht nur mit dem Verstand. Er dient nicht nur wegen dem Geld dem Herrn, sondern er dient dem Herrn, weil er ihn wirklich von Herzen liebt. So nur nebenbei. Es zeigt sich, ob man schlau war oder klug war oder ob man dumm gewesen ist, ob das Haus stehen bleibt oder nicht. Weißt du, es gibt leichtes Leben und bequemes Leben. Du kannst ja so easy life haben, aber das zahlt sich am Ende unterm Strich nicht aus. Gott trennt, indem er es nachher irgendwann sich erkennen lässt, du, das ist doch nicht alles. die Krankheit kommt oder Leid kommt oder Arbeitslosigkeit kommt oder Schwierigkeiten kommen oder was weiß ich, Flucht. Deshalb heißt es in der Bibel, bittet und, dass eure Flucht nicht im Winter und am Sabbat geschehe. Verstehst du, stell dir mal vor, du müsstest als Flüchtling irgendwo unterwegs in der Kälte ausharren. Es ist nicht bequem. Es erweist sich, ob man richtig war oder falsch war, ob das gut war oder schlecht war. Jesus erzählt weiter. In der Endzeit wird es eine Scheidung geben, Spreu und Weizen. Da wird viel Stroh sein. Und Geschwister, wir müssen aufpassen, dass auch in unserem Leben nicht so viel Stroh ist, nur Begeisterung, nur Äußerlichkeit, nur Blätter. Gott sucht Frucht in unserem Leben. Und nicht nur schöne Blätter, schön grün und schön saftig. Und guck mal, wie Gott mich führt und wie Gott mich leitet auf grüner, frischer Weide. Nein, er sucht Feigen. Der Herr sucht Feigen in unserem Leben. Und es wird sich herausstellen, wer und was ich gewesen bin und was für eine Substanz mein Leben hat. Gott trennt die Klugen und die Dummen, die Törichten und die klugen Baumeister. Gott trennt. Worauf haben wir gebaut? Und in der Bibel heißt, jedes Werk muss durchs Feuer gehen. Paulus schreibt an die Korinther, da muss alles, was du gemacht hast, wird einmal eine Feuerprobe bestehen müssen, zum TÜV. Und da werden wir ganz gründlich untersucht. Weißt du, heute, wenn du zum TÜV gehst mit den neuen Wagen, dafür ist das kein großes Problem. Aber wenn du so einen alten Schlitten fährst, wie ich viele Jahre gefahren bin, verstehst du, da klopft er oder versucht der TÜV-Mensch festzustellen, ist das Auto wirklich stabil? Der Teufel, ja, er testet uns manchmal. Satan begehrt euer, da stellt sich raus, ob du wirklich den Herrn liebst oder nur mitläufst, weil es so schön und angenehm ist, Christ zu sein. Die Menschen in der Untergrundkirche, die wissen, was das bedeutet, in der Verfolgungszeit Christus sein, wenn die Prüfungen kommen. Da stellt sich raus, hast du Substanz, bist du krisenfest, bist du feuerfest. Und das Werk, das besteht, das bekommt einen Preis, einen Lohn, Stroh und Holz und Stoppeln und all das Zeug, das verbrennt. Der Teufel will nicht, dass du göttlich und geistlich bist und dass du für den Herrn loderst und brennst und eiferst. Weißt du, es stellt sich raus, wenn er dann das wegnimmt und das wegnimmt und das wegnimmt, da stellt sich raus, was dein Leben für eine Substanz hatte. Die Stunde der Wahrheit wird kommen, wo alles offenbar und offensichtlich wird. Und jetzt zeigt sich, der steht immer noch, der dient immer noch Gott, der vertraut immer noch dem Herrn, der liebt immer noch den Herrn, der geht immer noch den Weg geradeaus, guckt nicht, ob nach links oder nach rechts was passiert. Weißt du, es stellt sich raus, ob du ein Segelschiff bist oder ein Linienschiff. Segelschiffe gehen immer nur, wenn Wind da ist. Wenn die Salbung, der Segen, die Herrlichkeit Gottes ist. Aber Linienschiffe, die fahren nach Fahrplan. Die sagen, jetzt ist dran, jetzt müssen wir über den See oder über wo auch immer. Die müssen da durch. Es zeigt sich raus, was wir gesammelt haben, was wir schätzen. Es gibt ein Lied, was wir ab und zu mal singen oder gesungen haben. Muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor meinen Jesus stehen, kann ich keine einzige Gabe ihm bringen, keine einzige Seele und was weiß ich. Da stellt sich raus, für was wir gelebt haben. Nur fürs Geld, nur für die Arbeit, nur für die Menschen, nur für das Äußere. Oder haben wir wirklich für den Herrn gelebt? Stellt sich raus, ob wir Schätze im Himmel haben oder nicht. Verstehst du, ob unser Konto gedeckt ist oder nicht? Das stellt sich raus. Es zeigt sich, ob wir Jesus gedient haben oder Menschen gedient haben. Die Stunde der Wahrheit kommt. Gott trennt. Weißt du, es werde Licht. Und plötzlich wird das Licht von der Finsternis getrennt. Das hat ist nichts Gemeinsames dabei. Es zeigt sich, ob wir auf die Stimme des Herrn gehört haben, die Stimme des Herrn kennen, um die Stimme des Herrn verstehen. Das zeigt sich in der letzten Phase. Wenn der Herr die Seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Verstehst du? Weißt du, wenn du die Stimme des Herrn Jesus nicht kennst, den Ton der Posaune nicht kennst, dann überhörst du das alles, wenn du schwerhörig bist und nie gehört hast und nie begriffen hast. So viele können viel von der Liebe und Gnade Gottes reden, aber in der Ewigkeit zählen die Taten. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Nicht nur, Herr, wir haben in deinem Namen Kranke geheilt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen, was weiß ich, für das und jenes gearbeitet. Aber was hast du für Jesus getan, aus Liebe zu ihm? Es zeigt sich, ob wir Frucht getragen haben oder nicht. Es zeigt sich, ob unser Leben ein Fundament hatte oder nicht. Ob wir Gott verstanden haben oder nicht. Es wird sich zeigen. Und es zeigt sich jetzt schon im Leben. Das merkst du ganz schnell, wenn Leute nur aus Begeisterung sich bekehren
und sagen, oh, ich bin so froh, der Herr hat mich geheilt. Die haben sich nur wegen der Heilung bekehrt oder wegen irgendeiner Salbung oder wegen einer Segnung. Aber wir müssen konstant und kontinuierlich sein. Und es zeigt sich, ob du standfest bist, wenn es kriselt, wenn es mal knistert, wenn es nicht so geht, wenn du keinen Erfolg mehr hast. Es zeigt sich, ob wir echt sind oder nicht. Man muss sich nur kneifen. Und dann merkt man, ob du hochgehst oder nicht oder was mit deinem Leben passiert. Es zeigt sich, was wir mit der Gnade gemacht haben, was wir mit der Liebe gemacht haben, ob wir die Liebe verstanden haben oder die Gnade verstanden haben, die Güte des Herrn. Jesus sagt, jeder, der meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Nicht nur hört, Tausende und Abertausende haben Jesus gehört. Schon allein 15.000 haben sein Brot gegessen und die paar Fischschwänze. Verstehst du? Aber wo sind die Leute alle geblieben am Schluss? Wo waren die alle? In der Ewigkeit zeigt sich, auf welchen Weg wir gehen und gegangen sind. Ob wir die enge Pforte passiert haben und den schmalen Weg gefunden haben oder wir auf dem breiten Weg marschiert sind. Und da ist eine Trennung. Der breite Weg geht woanders hin und der schmale Weg geht auch woanders hin. Es zeigt sich, ob wir den Willen Gottes getan haben oder nicht. Es wird alles offenbar werden. Der Tag der Abrechnung. Ich war so geschockt. Bitte verzeiht mir, wenn ich dieses Thema hier behandle, aber dieses Thema muss auch angesprochen werden. Gott trennt. Gott trennt. Gott erlaubt uns, dass wir ein Stück weit spielen und uns vergnügen und sagen, ja, das ist so schön, jetzt alles zu genießen. Gott will, dass wir das Leben genießen. Aber irgendwann heißt es jetzt, mein Kind, stell dich ganz auf meine Seite. Alles oder nichts. So, ob wir den Willen Gottes getan haben, es zeigt sich am Tag der Trennung. Es zeigt sich, ob wir was verstanden haben, ob wir gewachsen sind, ob wir gereift sind. Es zeigt sich, ob wir das hochzeitliche Kleid anhaben. Oder lieber mein maßgeschneiderten Anzug. Das hat mir so viel gekostet, verstehst du? Und so viel Geld ausgegeben. Nur als Beispiel. In der Geschichte Jesu heißt es, dass der Mann rausgeworfen wurde. Da wird heulen und Zähne klappern draußen. Für viele wird es eine ganz traurige, schockierende Realität werden. Darüber spricht man nicht. Aber man muss darüber sprechen. Weißt du, wenn du nicht lernst vor der Prüfung, dann kommt die Prüfung und dann fällst du durch. Dann wunderst dich. Du bist durchgefallen. Versteht? Aber wenn du gebüffelt und gelernt hast, dann musst du keine Angst haben vor der Prüfung, vor dem Test oder egal was das ist. Du hast gelernt. Und wenn du es nicht weißt, dann, obwohl du gelernt hast, dann ist es nicht schlimm. Das nächste Mal wiederhole ich nochmals. Aber wenn du nicht gelernt hast, wer sind diese vielen, bindet ihm Hände und Füße und wirft ihn in die äußerste Hindernisse. Viele werden in meinem Auftreten und schreien zu mir, Herr, kennst du mich nicht? Siehst du nicht, ich bin eine Jungfrau gewesen, ich bin dir entgegengegangen, ich habe auf dich gewartet bis nach Mitternacht. Wer sind es, diese viele? Weißt du, ich bin traurig eigentlich auf der einen Seite. Ich möchte nicht meine Depression hier ausschütten. Aber ich, als Pastor ist manchmal traurig. Man hat so viele Leute getauft. Man hat so viele Leute zum Herrn geführt. So viele Leute waren mal in der Gemeinde. So viele Leute haben mal Ja zu Jesus gesagt. Weißt du, so viele sind von Dämonen befreit worden. So viele haben Wunder Gottes erlebt, Heilung erlebt. Und ich frage mich, wo sind sie alle? Schau Jesus an. Dem Herrn Jesus ging gar nicht so gut. Wie viele hat er geheilt? Wie viele hat er befreit? Wie viele hat er gesegnet? Wo sind sie alle? Wo sind sie alle gewesen, die ihm zugehört haben? Und das ist, man muss damit leben können, dass es werden wenige sein. Der Weg ist schmal. Das muss weg und das muss weg und das muss weg. Trennung, jetzt kommt noch eine Phase. Weißt du, es ist so wichtig, der Herr ist der Weingärtner und er ist auch der Weinstock. Und da kommt der Weingärtner und schneidet diese wilden Triebe ab. Auch das gehört zur Trennung. Gott trennt die wilden Triebe und wir haben alles wilde Triebe an uns. Glaub mir, weißt du, das gefällt, das ist mein Hobby, das ist mein Steckenpferd, das mag ich so gerne. Weißt du, und dann kommt der Heiland und sagt, das abgeben. Wird abgeschnitten, diese wilden Triebe. So, wo sind die vielen Leute, wenn es nachher ans Eingemachte geht, wenn der Herr sagt, das muss jetzt weg und das muss weg. Also, wie geht es dann mit mir weiter? Watschmani erzählt eine Geschichte. Er ist ein toller Mann gewesen, ein sehr radikaler auf der einen Seite. Ich habe fast alle seine Bücher, ich habe ihn gerne gelesen, aber wenn du ihn aufpasst, er ist so ein Perfektionist, alles oder nichts. Und das ist Watschmani, das ist seine Geschichte, alles oder nichts. Aber das hat er gelernt. Also er war so Perfektionist. Wenn du seinen Römerbrief liest, du denkst, wer kann noch überhaupt selig werden? Das ist die Auslegung des Römerbriefes. So, nur als Beispiel. Und er erzählt eine Geschichte, wie Gott ihn geführt hat. Er bekommt plötzlich als Pastor, als Prediger TBC. Und wenn du TBC hast, darfst du nicht mehr vor Leute stehen, kannst nicht mehr predigen. So, da hat er irgendwo eine Hütte am Wasser bekommen von seinem Freund. Und dann hat er gesagt, lieber Gott, guck mal, ich will dir dienen und jetzt nimmst du mir das weg und das weg und das weg und das weg. Das ist Trennen. Gott trennt. Und dann hat er vom Herrn eine Vision, ein Gesicht oder eine Botschaft. Ich lasse es dahingestellt, was es war. Hat ein Bild bekommen und in diesem Bild war. Weißt du, wenn du so im Herrn verliebt bist, begeistert bist, verlobt bist mit dem Herrn, verstehst du, da kriegst du ein Geschenk, da kriegst du eine Feder, da kriegst du eine Brosche, da kriegst du eine, was weiß ich, einen Ring, da kriegst du eine Halskette, da kriegst du eine schöne Kleider oder was weiß ich. Der Bräutigam sorgt für dich oder der wirbt dich. Aber dann bist du plötzlich die Frau von dem Bräutigam. Du heiratest und dann hat Gott ihm ein Bild gezeigt. Und weißt du, was passiert dann in der Hochzeitsnacht, schreibt er in seinem Buch. Dann kommt der Bräutigam, nimmt alles, die Kleider weg, der will dich splitternackt haben. Und genau das ist es, was Gott mit uns macht. Er trennt. Er erlöst uns. Und am Anfang, wenn du Kind Gottes bist, das ist so, oh, das ist es Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Da passieren Wunder am laufenden Band. Aber dann kommt die Phase, wo die Wunder nicht mehr da sind. Dann denkst du, bist vom Glauben abgefallen. Du stehst nicht mehr richtig. Bei dir tickt es nicht mehr. Da merkst du, lies mal, die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Wunder über Wunder. Da geht der Petrus mit seinem Schatten vorbei und die Leute werden gesund. Und dann liest man Kapitel 28, da kriegt man Schiffbruch, da muss Paulus auf dem Wasser schwimmen und so weiter und zu Fuß weitergehen nach Rom. Da sind die Zeichen und die Wunder nicht mehr da und die ganze Herrlichkeiten. So, und dann, der Herr will dann dich splitternackt haben. Franz von Assisi, als er starb, wird überliefert, er sagte, Herr, ich habe nichts, hat sich ausgezogen und wollte ganz nackt Gott, Jesus begegnen und heimgehen. Ich habe nichts zu bringen. Wir sind nackt in diese Welt gekommen und gehen auch nackt aus dieser Welt wieder raus. Das ist die Tatsache. So, der Heilige Geist ist es, der uns dann rausholt. Der Heilige Geist ist, der uns trennt. Und die Trennung ist radikal. Und Gott will, dass wir uns trennen mit der Zeit. Offenbarung 3, Vers 15 bis 16. Eine ganz schreckliche Geschichte drin. Jesus sagt, lässt einer Gemeinde da schreiben, schönen Gruß vom Herrn Jesus. Und in dieser Geschichte heißt es, wenn du lau bist, speie dich aus meinem Mund. Ich vertrag Laue nicht, sagt der Herr. Weißt du, Gott wird sich trennen, auch von den Lauen und Trägen. Und die Frage ist, was bin ich? Bin ich ein Lauer? Und wie schnell wird man lau? Wie schnell verflacht man? Wie schnell wird man oberflächlich? Wie schnell wird man gleichgültig? Wie schnell wird man kalt und kälter und am kältesten nachher am Schluss? Und Jesus sagt, ich speise aus dem Mund, wenn du so lau geworden bist. Ein hartes Thema. Es ist nicht leicht und einfach und bequem, darüber zu sprechen. Weißt du, ich bin immer so geschockt, ich bin so geschockt über die Israeliten. Die Israeliten, mehr als 2 Millionen Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen und nur 2 kamen ins gelobte Land hinein. 2 von 2 Millionen. Rechne aus, wie viel Berliner in den Himmel ankommen. Verstehst du? Wenn du diese Rechnung nimmst, verstehst du? 2 von 2 Millionen. Herr, wer kann noch selig werden? Ja, als der reiche Jüngling zum Heiland kam, ein ganz frommer, ein schöner, netter, junger Mann. Und dann sagt Jesus, geh, verkauf alles und gib es den Armen. Dann haben die Jünger gesagt, wer kann noch selig werden? Sogar sie haben selbst angefangen, an sich selbst zu zweifeln. Wer kann noch selig werden? So, 2 von 2 Millionen. Wo sind die anderen? Alle auf der Strecke geblieben, in der Wüste verreckt. Die haben das Ziel nicht erreicht, aus welchen Gründen auch immer. Wir müssen darüber reden. Irgendwann ist es zu spät auch für uns, wenn wir nicht aufpassen. Wenn wir fangen Feuer und Flamme an. Wir dienen dem Herrn, wir gehen durch dick und dünn. Und dann nach einer Weile wirst du älter, fauler, träger, oberflächlicher, gleichgültiger. Ach, lass doch die anderen machen, die Jüngeren. Ich weiß, da kam jemand zu mir, als wir in Stuttgart mit Straßenmission gemacht haben. Dann kommt ein älterer Bruder, sagt, lass die Jungen jetzt auf die Straße gehen. Wir sind früher auf die Straße gegangen, aber jetzt, wir müssen nicht mehr. Lass doch die Jungen ran. Verstehst? Da habe ich mir das so gemerkt, guck mal, wir lassen so gerne die anderen machen. Das, was zählt. Gott trennt. Gott trennt die Menschheit. Und er lässt die Trennung zu, dass ja, Schafe und Ziegen getrennt werden, weil sie ganz anders leben. So, Was zählt wirklich? Die Frage ist, was zählt wirklich? Im Endgericht, in der Entscheidung. Beim 10.000 Meter Lauf, ich weiß nur eines, die letzten paar Meilen oder die paar Meter. Wer wird als Sieger durchs Perlentor gehen? Wirst du es sein, wird ich es sein, heißt es in einem Lied. Was zählt, ist nicht, was du in den letzten 20 Jahren warst. Was zählt, was du in den letzten 2 Stunden gewesen bist. Das ist, was zählt, was wir sind, wenn Jesus kommt. Hast du Öl in deiner Lampe? Das ist, was zählt. Das ist, was die Trennung verursacht. Was die Trennung auslösen wird, was entscheiden wird. Nicht, ich bin dem Heiland entgegengegangen. Ich habe auf den Bräutigam gewartet. Und. Aber kein Öl in der Lampe. Unsere letzte Beziehung zum Herrn. Offenbarung Kapitel 22, Vers 11. Ein ganz ernstes Bibelwort. Das ist für die Endzeitgemeinde. Das ist für uns Christen heute noch. Offenbarung 22, 11. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Hart. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Und wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. So, in der letzten Etappe. Wer wird als Sieger durchs Perlentor gehen? Unser Ende bestimmt unsere Ewigkeit. Deshalb heißt es in der Bibel, schaut nicht den Anfang an. Viele haben wunderbar angefangen. Herrlich, begeisterungsvoll. Aber wie ist ihr Ende? Schaut ihr Ende an. Das wird zählen, was du am Schluss bist. Ob du als Erster das Ziel erreichst oder den Siegeskranz bekommst. Paulus sagt, ich habe den Lauf gelaufen, habe den Kampf gekämpft und ich bin nicht stecken geblieben. Paulus hat durchgehalten bis zum Schluss, aber es gibt so viele, die sind lau und träge und oberflächlich geworden am Schluss. Weißt du, da heißt es in Hesekiel, heißt es einmal, der Prophet Hesekiel sagt, weißt du, du hast sündig gelebt, du hast ja viele Fehler gemacht und hast dich bekehrt und hast deine Seele gerettet im letzten Moment. So wie dieser Bäcker in Stuttgart in der Römerstraße, dieser alte Bruder, als er dann fertig war mit seiner Arbeit, seinem Geschäft, hat er das Firmenschild neu beschriftet und dann hat er gefragt, was soll ich schreiben, und habe ich gesagt, bete und frag den Herrn, was du schreibst, und er hat eine Botschaft von Gott bekommen. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Weißt du, das ist nämlich, wie man das Ziel erreicht, selig gestorben. Wie sterben wir? Wie gehen die Erlösten heim? So, was bin ich bis zum Schluss? Erreiche ich das Ziel nicht? Und es zählt, was wir am Schluss sind, nicht was wir jetzt sind. Deshalb vergiss das Äußere, das Nebensächliche. Das, was gerade vor Augen ist, der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Was ist unterm Strich? Was haben wir am Schluss noch? Was ist noch da? Weißt du, was vielleicht das ganze Leben lang gehortet und gespart und am Schluss wird dir alles geraubt und genommen. Was sind wir noch am Schluss? Weißt, wir sind vielleicht perfekt das ganze Leben lang gewesen und am Schluss begehen wir eine Sünde. Und das Interessante ist, nicht in der Jugend macht man die schlimmen Sünden. Die schlimmen Sünden passieren im Alter. Schau den David an. Im Alter hat er Dummheiten gemacht. Im Alter hat er versagt und seine 4 Buben mussten dran glauben. Wo sind wir am Schluss? Das ist die Frage. Am Schluss? Gut. Weißt du, wir müssen alle den normalen Weg in der Alterung und so weiter, aber selig gestorben. Sie darauf vorbereiten. Wir sind hier in dieser Welt, um uns vorzubereiten auf dem Nachhauseweg. Vater, ich habe vor dir gesündigt und ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Und plötzlich nimmt der Vater dich in den Arm, küsst dich. Das ist es, was unterm Strich kommt. Nicht, ich habe meine Pflicht erfüllt, ich habe die Treue gedient. Was ist unterm Strich geblieben? Welcher hat den Vater richtig geliebt? Der Verlorene. Obwohl er alles verludert und verlebt hat. Die Bibel sagt, schau dir Ende an. Was ist übrig geblieben? Was überlebt die Feuerprobe? Den geistlichen, göttlichen und himmlischen TÜV. Was überlebt es? Schaut ihr Ende an. Unsere Vollendung. Nicht nur, ja Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt. Und deshalb, der Herr Jesus sagt, freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch ganz besonders, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist, was zählt. Steht mein Name dort im Buch des Lebens? Habe ich meine Berufung, meine Bestimmung erreicht? In der Bibel, Jesus erzählt eine Geschichte von den Fischen. Da wird ein Netz ausgeworfen, das ist Evangelisation, das ist Gottesdienst, da wird eingefangen, Massenversammlung, verstehst, 5.000 Leute oder 15.000 Leute bei Jesus, da werden viele gerufen, aber das sind nicht alle berufen und nicht alle machen ihre Berufung fest. Da gibt es viele faule Fische. Und dann heißt es, sortiert und die faulen Fische werden über Bord wieder geworfen und nur die guten Fische werden behalten. In dieser Geschichte von Petrus, da hat 153 Fische gehabt, die hat er gezählt. Matthäus 13, Vers 47, Jesus erzählt vom Himmelreich. Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der sein Netz ausgeworfen hat ins Meer und er fängt allerlei Fische. Die werden sortiert, Gott trennt. Nicht alle, die gerufen sind, die Jesus zugehört haben, die aus Ägypten ausgezogen sind, die in der Gemeinde sind, die mitsingen im Chor oder was auch immer sein mag, verstehst du, nicht alle kommen in das Reich Gottes. Es gibt so viele faule Fische. Wenn aber voll ist das Netz, wird ans Ufer gezogen, dann setzt er sich hin und sammelt die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. So wird es sein auch am Ende der Welt. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden. Trennung, Böse und Gerechte. Und in meiner Bibel heißt es, in der Endzeit wird die Liebe erkalten und die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Es wird schrecklich sein. Oder wird es eine Trennung geben? Die Bibel spricht sehr klar von der Trennung. Wer oder was sind die Bösen hier, die getrennt werden, die Bösen von den Gerechten? Hebräer 10, Vers 26, da wird uns gesagt, wer das sein könnte. Hebräer 10, 26 bis 31. Denn wir, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, da wird eine Trennung geben zwischen denen, die mutwillig sündigen, die wissen, um was es geht, die mal gläubig waren. Die Bösen sind die Gottlosen. Wenn wir hier die Wahrheit erkannt haben und sie verachten, dann haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für unsere Sünden, sondern nur noch ein schreckliches Gericht wartet auf uns. Und eine noch viel härtere Strafe wird der bekommen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Weißt du, was das ist? Wer diese Bösen sind, sind Abgefallenen. Die waren mal in der Gemeinde, waren mal am Leib Jesu Christi, waren mal Glieder des Herrn und Anhänger des Herrn. Wer bewusst die Gnade schmäht, das sind diese, wo diese Trennung dann vollzieht. Und die werden eine viel härtere Strafe bekommen. Ich will niemand Angst machen, aber ich will den Ernst der Stunde herausstellen. Wer einmal mit Jesus angefangen hat, wer sich bekehrt hat, wer sich taufen ließ, wer Ja zu Jesus sagte und nicht beharrt bis zum Schluss, Matthäus 24, 13, der wird nicht gerettet werden. Also nicht nur, ich glaube an Jesus. Nein, beharren bis zum Schluss durch die Krisen. So den Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst du? Wer das bis zum Schluss sagen kann, der muss nicht viel sagen, der muss nicht viel wissen, aber der muss seinen Herrn kennen. Bei Gott und im Leben zählt nur das, was wir beenden. Und zwar nicht im Negativen, sondern im Positiven. Wer beharrt bis ans Ende, der den Kampf gekämpft hat, Glauben gehalten hat und für den Siegeskranz gelebt hat. Nur wer das Endziel erreicht, nur wer Frucht trägt und nicht nur Frucht trägt, sondern dessen Frucht auch ausreift. Was kannst du mit dem unreifen Apfel anfangen? Nicht viel. Nur der wird gekrönt, der ausgereift ist. Nur wer in Jesus bleibt, bis zum Schluss. Und das ist nicht einfach. Weißt du, der Teufel rüttelt. Satan begehrt unsere und begehrt jeden Einzelnen. Der Teufel will dich mit aller Macht von Jesus wegbringen. Dann lässt du dir ein paar dumme Leute in den Weg laufen. Dann passieren dir selber Fehler. Und eigentlich, irgendjemand schaut dich schief an. Und schon bist beleidigt, gekränkt, verletzt. Johannes 15, Vers 5. Die fruchtlose Rebe wird abgeschnitten, wird vom Weinstock getrennt. Nur das bleibt, was Frucht trägt. Und das andere wird in Feuer geworfen, heißt es bei mir. Du kannst Weinstock, Holz, Weinstock, Reben für gar nichts verwenden. Nicht einmal zur Rute, um einen Esel zu schlagen. Verstehst du nichts? Der reiche Mann leidet Pein. Es lag nicht an seinem Reichtum, sondern er gebrauchte sein Reichtum nicht, wie es hätte sein sollen. Er hat damit nicht anderen Menschen gedient. Er lebt nur für sich und verprasste alles für sich. Oh, meine Seele, so wie das reiche Kornbauer. Du hast Vorrat für viele Jahre. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Wir werden von unserem Besitz getrennt. Gott trennt. Und was wird das sein, was wir bereitet haben? So gab dem Reich Gottes nur Reste. Und da gibt es viele. Dieser Lazarus, ein paar Brosamen, komm, eine kleine Spende. Aber das Reich Gottes kostet viel Geld. Das Reich Gottes kostet viel Geld, viel Arbeit. Das Beste ist gerade für den Heiland gut genug. Wenn Menschen, die können und es nicht tun, das, was sie können, die werden von Gott zur Rechenschaft gezogen. Und was hast du gemacht mit dem? Was hast du mit jenem gemacht? Es gibt drei Gs im geistlichen Leben. Weißt du, für jede Mission, für die Evangelisation. Das erste ist, wir sollen gehen. Geht hin in alle Welt. Das ist Nummer eins. Alle können gehen. Wenn sie wollen, können sie gehen. Die anderen können geben. Das zweite G. Und das dritte G, was mir auch so groß ist, du kannst vielleicht nicht gehen und du kannst auch nicht geben, aber du kannst Gebet, kannst beten. Du kannst beten. Und Gott trennt zwischen denen, die Gott dienen und Gott nicht dienen. Malachi Kapitel 3, Vers 18 ist, am Ende werdet ihr einen Unterschied sehen zwischen dem, der mir dient und mir nicht dient. Also du siehst, das sind Kriterien. Gott prüft Herz und Nieren. Und er entscheidet. Das entscheidet nicht der Pastor, das entscheidet nicht die Geschwister in der Gemeinde oder Älteste oder wer auch immer. Das entscheidet der liebe Gott. Ich richte niemand, sagt Jesus. So, Gott, es stellt sich raus, ob wir Gott gedient haben mit richtiger Motivation. Gott hat dein Herz gesehen, wenn du gegeben hast oder gebetet hast oder gegangen bist. Weißt du, du hast dich vielleicht blamiert und man hat dich ausgelacht, aber du hast gesagt, ich habe dem Herrn gehorcht, ich habe getan. Malachi 3, Vers 18 nochmals, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und Gott und dem, der Gott nicht dient, obwohl er zum Volk Gottes gehört. Und Jesus sagt, und da gibt es auch wieder eine Trennung, niemand kann zwei Herren dienen. Und das ist auch eine Trennung, ein Kriterium, niemand kann zwei Herren dienen. Matthäus 6, Vers 24, entweder Gott oder Satan. Und es stellt sich raus, wenn wir dienen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir mit ganzem Herzen, wenn wir zu Jesus Ja gesagt haben, mit ganzem Herzen dienen und durch dick und dünn für ihn und mit ihm gehen. Der König Saul. Weißt du, das sind so viele Christen wie der König Saul. König Saul diente Gott halbherzig. Dieser König Saul halbherzig. 1. Samuel 15, ganz nachlesen. Weißt du, er sollte den König Agag, den Amalekiterkönig, er sollte das ganze Volk vernichten. Aber was macht unser lieber Saul? Er schont den König und die Rinder, die besten Rinder und die besten Schafe, die schont er. Der sagte, das werde ich mit nach Hause nehmen, indem er nur das Minderwertige opferte. Nicht nur das Kleine, das, ja, was nichts wert ist. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott will das Beste von uns haben. Alles oder nichts. Halbe Sachen akzeptiert er nicht. Deshalb die Trennung, wenn du lau und träge bist. Gott mag keine halben Sachen. Er trennt sich davon, sondern er sagt, ich spuck's aus. Ich mag das nicht. Lukas Kapitel 14, Vers 33. Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Eine radikale Trennung, eine radikale Forderung. Und hier scheiden sich die Geister. Wer nicht allem absagt. Gottes Gesetze funktionieren automatisch. Weißt du, es passiert alles von selbst. Diese Trennung passiert von selbst. Und plötzlich siehst du, der geht weiter mit dem Herrn und die anderen gehen wieder, was weiß ich wohin. Ihre eigenen Wege. Es trennt sich von selbst. Eigentlich, da musst du gar nicht groß sorgen, das trennt sich von selbst. Die geben den Geist auf. Die distanzieren sich von selbst, ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus. Und ja, so wie Ananias und Sapphira, sie geben den Geist auf, weil sie Gott betrügen. Man welkt von selbst, wenn du nicht mehr an Gott angebunden bist. Weißt du, es gibt so viele Zwirnchristen. Wisst ihr, was es ist, Zwirnchristen? Ich erzähle euch die Geschichte. Als Bub, weißt du, mein Vater hat ein paar Bäumchen gepflanzt, Apfelbäume im Garten und er wollte unbedingt sehen, was für Apfelsorte der und jener Baum tragen wird. Und wir spielen Fußball im Hof und irgendwie fliegt mein Ball da rüber in den Garten und was passiert? Der Apfel ist weg vom Baum. Er stand jeden Tag, wenn er von der Arbeit kam, hat immer geguckt, oh, wann wird dieser Apfel genießbar sein, wann werden wir diesen Apfel mal essen können. Da hat sie schon gefreut auf den Apfel. Und jetzt durch unser Spiel ist dieser Apfel abgefallen. Weißt du, was der Johannes gemacht hat? Johannes war schlau, schon damals. Der hat den Apfel genommen und am Baum mit Zwirn angebunden. Und dann kommt mein Vater vorbei, den ersten Tag hat er nicht gemerkt, den zweiten Tag auch noch nicht. Aber er sagt, komisch, dieser Apfel, aus dem wird nichts. Bis er angezogen hat und angegriffen hat und hat festgestellt, der ist ja nur angebunden. Zwirn, Christ, Zwirnapfel. Und so sind wir sind an Christus, ja, wir sind in der Gemeinde. Du hast den Namen, dass du lebst. Und was bist? Ein Zwirnchrist. Nur angebunden am Baum. Man merkt von selbst, am dritten, vierten Tag, das merkt man schnell. Weißt du, man wird lau und träge von selbst, da muss man gar nicht viel tun. Man geht von selbst verloren. Keiner will verloren gehen. Das verlorene Schaf ist von selbst verloren gegangen. Da eine Kleeblatt und dort eine Löwenzahn und da, und so Blättchen. Wieder so saftig ist. Und weißt du, der Teufel fängt uns mit Verlockungen und Versuchungen. Der verlorene Sohn ging auch nur nicht von selbst verloren. Er wollte das Leben genießen. So, man geht von selbst verloren, auch so automatisch. Da brauchst du keine große Hilfe und Verstärkung, um verloren zu gehen. Alles, was Gott nicht dient, nicht ganz dient, mindert unser Leben. Trennt sich von selbst. Wie plötzlich sind wir, ja, wir fühlen uns noch nicht mehr wohl. Weißt du, da ist irgendetwas faul in der ganzen Geschichte. Ich möchte mit Josua sprechen. Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich und mein Haus. Ich kann für die anderen nicht sprechen. Ich kann nur für mich selber sprechen. Und so viel es an mir liegt. Wir möchten das Beste für den Herrn geben. So weit wie möglich und so, wie es einfach geht. Also das Beste. Gott hat sich von dem Adam getrennt, als der Adam sich versündigt hat. Verstehst du, das ist auch so eine ganz harte Geschichte. Also wenn du anfängst, in diese Materie hineinzusteigen, dann bist du erstaunt, wie Gott trennt sich und Gott trennt und Gott trennt und Gott trennt. Gott trennt sich vom Adam. Der konnte sie nicht im Paradies behalten. Dann hätten wir den Garten Eden auf den Kopf gestellt. Verstehst du? Deshalb, ja, alles abgeholzt, alles zerstört. Deshalb, es war gefährlich, den Adam und die Eva im Garten zurückzulassen. Deshalb musste vertrieben werden. Und deshalb stand der Engel mit dem Schwert und versperrte den Zugang zum Paradies. Gott trennt. Durch trennt Christen, auch Christen von Christen. Weißt du, da musst du gar nicht so groß sorgen. Gott trennt. Da sind falsche Lehren, Einfluss der Schlange oder des Satans, des Okkultismus, Spiritismus. Auch wir Christen müssen uns immer wieder trennen und werden von Gott getrennt. Weißt du, da fühlst du dich in diesem Kreis da gar nicht mehr so wohl, oder bist irgendwie irgendwie bist du nicht zu Hause. Und so passiert es. Gott trennt uns von ungläubigen Menschen, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und es ist gravierend. Weißt du, Christen denken, Gott ist ein Gott der Kompromisse. Gott macht keine Kompromisse. Gott trennt uns von rebellischen Menschen, kritischen Menschen, gottlosen Menschen. Was sind diese gottlosen Menschen? Sind nicht Heiden, da die irgendwelche Götzen anbeten. Nein, die gottlosen Menschen waren mal mit Gott verbunden. Die haben Gott mal erlebt, die haben Jesus mal gekannt, die waren erfüllt womöglich noch mit dem Heiligen Geist. Bei uns zu Hause mussten wir immer wieder in den Keller gehen und die faulen Kartoffeln raussortieren. Eine faule Kartoffel steckt die anderen an. Und das ist auch was ein fauler Christ, ein träger Christ, ein geistloser Christ, ein gottloser Christ steckt die anderen an. Wie schnell? Verstehst du? Ja, der hebt auch nicht die Hände hoch. Dann kann ich das auch so ganz still und sachte und friedlich machen. In 4. Mose 16, da ist die Rotte Korah. Diese Rotte hat Unruhe in der Gemeinde dort angerichtet, gegen Moses und Aaron rebelliert. Und Gott musste sie vertilgen aus der Gemeinde. Dann heißt es, jetzt gibt es Stunde der Wahrheit, Stunde der Entscheidung. Lies mal in 4. Mose Kapitel 26. Und die Erde tat sich auf und verschlang sie, die ganze Rotte Korah. Und es waren 250 Männer. Wir denken, Gott ist ein gnädiger Gott, barmherziger Gott. Weißt du, die haben rebelliert. Das Schöne dabei ist, es gab doch einige Nachkommen oder aus der Sippe des Korah gab es Leute, die haben nicht mit dem Vater mitgemacht. Und die sind nachher in den Psalmen sogar ein Betungsleiter geworden und Diener, die haben Gott gedient, weil sie mit dem Vater in der Rebellion nicht mitgemacht haben. Gott ist gnädig, aber wir müssen uns entscheiden. Und die Erde verschlang 250 Männer. Gott reinigt seine Gemeinde durch Gerichte, was auch immer ist. Er heiligt uns, indem er uns so auf die Seite nimmt, wie Watschmanie gesagt hat. Hemd raus, Unterhemd raus, alles raus. Verstehst du? Und entkleidet er dich, weil er dich nackt haben will. Du hast gar nichts. Du bist jetzt ihm ausgeliefert. Das ist, was Gott will. Und er beschneidet uns, damit wir noch mehr Frucht tragen können, noch bessere Frucht tragen. Weißt du, Ananias und Sapphira haben den Geist aufgegeben. Warum? Weil sie sich erlaubt haben, Gott anzulügen. Gott trennt. Und da hatten sie alle Angst aus Furcht. Das könnte uns auch passieren. Stell mal vor, das passiert heute in einer Gemeinde irgendwo. Plötzlich da sterben zwei Leute im Gottesdienst und geben den Geist aus. Schrecklich. Weißt du, man kann Gott nichts vormachen. Gott trennt. Gott kennt die Herzen. Gott sieht die Motive. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Weißt du, der Geist der Übertreibung. Ja, sehr teuer war das. Schmerzlich, wie Gott arbeitet. Also ich bin manchmal traurig, auch als Pastor, wie Gott arbeitet. Er nimmt einfach den weg und den weg und den weg. Gott trennt. Und Gott nimmt dich auf die Seite. Das fragst du, warum ist er krank? Warum? Der könnte jetzt auf die Straße gehen, könnte missionieren, könnte große Dinge für Gott tun. Aber Gott nimmt auf die Seite. Ruhe ein wenig. Und Gott trennt. Da bist du machtlos. Weißt du, sprachlos. Aber ich muss dir eines sagen, die Wege Gottes sind nicht unsere Wege und die Gedanken Gottes sind nicht unsere Gedanken. So, wir müssen uns gefallen lassen. Herr, dein Wille geschehe. Erforsche und prüfe mich, sagt David im Psalm 119, und guck, wie ich bin und so weiter. Gott trennt. Und wenn ich nicht auf dem richtigen Weg bin, Gott stellt mich auf dem richtigen Weg. Gott sieht das Herz an, auch von Ananias und Sapphira. Die hätten noch größere Fehler gemacht. Die hätten die ganze Gemeinde als faule Kartoffeln angesteckt. Nur in aller Liebe. So die Leute vor der Sintflut. Es waren gewaltige Menschen, einflussreiche Leute, Riesen, Götter waren das. Durch diese Verbindung 1. Mose 6, was da alles herausgekommen ist. Leistungsfähige Menschen, begabte Menschen. Denn wir lesen dann die Nachkommen Kains, was sie waren. Die waren Musikanten, das waren Baumeister, das waren Schmiede. Die haben also alle möglichen Künste des Lebens sich ausgekannt. Sie waren geschickte Menschen, aber die wurden vertilgt durch die Sintflut. Viele sehen sehr gut aus, sind erfolgreich. Sie haben was erreicht, was Großes geschaffen und geleistet. Doch Gott muss sich von ihnen trennen, weil sie falsche Wege gehen, nicht den Weg des Herrn. Denk an Judas. Judas war ein cleverer Bursche. Judas war kein Dummkopf. Der hat Zugang gehabt zu den hohen Priestern. Der war der einzige Jude in der Gefolgschaft Jesu. Aus Judäa, alle anderen waren Galiläer. So, und Judas, ja, war ein ganz guter Mensch. Jesus hat sogar ihm die Kasse anvertraut. Obwohl solche Leute sehr bemerkenswerte Güte haben, weißt du, humanistisch eingestellt sind, wir müssen den Armen helfen. Wir hätten verkaufen können das alles und den Armen geben. Weißt du, also edle Motive gehabt. Sind tadellose Menschen aus Judäa, angesehene Leute. Aber der Herr muss sich von denen trennen. Und Judas hat sich selbst getrennt, wurde zum Verräter. Das hat nicht der Heiland gesagt, ich nehme dich nicht mit. Nein, von sich selbst. Wer wird der Größte im Himmel sein? Fragen die Jünger einmal. Und da sagt Jesus, das steht mir nicht zu. Das ist nicht meine Aufgabe. Das entscheidet jeder selbst für sich. Jeder selbst für sich. Denk an den reichen Jüngling. Gott, Jesus lässt ihn laufen. Er hält ihn nicht auf. Er rennt nicht auf. Komm, bleib doch da. Aber wir machen ein paar Kompromisse. Nein. Verstehst du? Die Jünger sind entsetzt. Jesus sah sein Herz an, wie er am Reichtum hängt. Die Jünger sind traurig und geschockt. Weißt du, du kannst nicht auf beide Seiten hingehen. Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite. Gott oder Welt. Gott oder Mammon. Auf welcher Seite? Ich weiß, es ist nicht einfach, Gott zu dienen. Gott nachzufolgen. Und es ist ein großer Unterschied. In meinem persönlichen Leben. Ich musste immer wieder mich neu entscheiden. Und ich muss mich täglich neu entscheiden. Ich will eine ganze Sache mit meinem Heiland machen. Ist nicht immer leicht. Nicht immer einfach. So, dass wir Gott ungeteilt dienen, mit ungeteiltem Herzen, nicht auf beide Seiten hinken. Da steht noch etwas. Wir müssen selber dafür sorgen, dass wir eine ganze Sache mit dem Heiland machen. Ich muss für mich selber sorgen. So viel es an euch liegt, heißt es in der Heiligen Schrift. Psalm 1. Weißt du, bevor du Psalm 23 liest, lies mal zuerst mal Psalm 1. Im Psalm 1, da ist die ganze Botschaft, was die Voraussetzung ist, um damit der Herr dein Hirte ist, damit er dich weiden kann, damit er dich führen kann. Im Psalm 1, da wird die Wahrheit gesagt. Die meisten übersehen das, die denken, Psalm 23, das können sie im Schlaf aufsagen, aber Psalm 1 ist viel wichtiger. Du sollst nicht dort sitzen, wo die Spötter sitzen. Getrennt sein. Und wie schnell sind wir damit? Gottlosen Menschen, lassen wir mit gottlosen Menschen ein, mit Spöttern, die alles durch den Kakao ziehen und alles durch, so, ja, über allem sich lächerlich und lustig machen. Psalm 1, Gott will, dass du dich von ihnen trennst. Ich muss von ihnen trennen. Ich muss meinen Stuhl wechseln. Ich muss woanders mich hinsetzen. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14. Macht nicht gemeinsame Sache mit den Ungläubigen. Püh, jetzt haben wir's. Macht nicht gemeinsame Sache mit den Ungläubigen. Und wie oft machen wir eine gemeinsame Sache mit den Ungläubigen? Ich habe eines festgestellt, wenn du Geschäfte machst, du solltest mit Ungläubigen keine Geschäfte machen. Oder als Partner, die hauen dich so oder so irgendwie irgendwann rein. Und ich will dir auch die Wahrheit sagen, wie das funktioniert. Das ist hart. Macht nicht gemeinsame Sache mit den Ungläubigen. Entweder kannst du auf eigene Füße stehen und wenn du Partner Co. und GmbH und KG und was weiß ich, wenn du dann alles nimmst, du wirst merken, du zahlst drauf. Du zahlst drauf. Wie geht's weiter hier, 2. Korinther Kapitel 6? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Wie kann ein Gläubiger der Partner eines Ungläubigen sein? Verstehst du, gläubig und ungläubig, wie könnte es? Ich werde nie vergessen, ich war noch junger Christ, da war ein hübsches Mädchen in der Gemeinde und da wollte ein Mann sie unbedingt heiraten und er hat gesagt, nein, ich werde keinen Ungläubigen heiraten. Ich werde keinen Ungläubigen, in meiner Bibel steht, gläubig und ungläubig passen nicht zusammen. Ich werde keinen Ungläubigen heiraten. Weißt du, was der Bursche gemacht hat? Ein älterer Mann gewesen noch. Weißt du, und es waren nicht mehr so junge Leute, aber weißt du, was der gemacht hat? Der hat sich taufen lassen, ist in der Gemeinde eingetreten, wurde Mitglied in der Gemeinde und alles mögliche. Und bei der Hochzeit war er das letzte Mal im Gottesdienst und hat die Hölle der Frau gemacht und die Ehe ist nachher später in die Brüche gegangen. Weißt du, die Bibel sagt, lies mal hier weiter, du weißt nicht, ob du den Mann oder die Frau bekehrst. Zieht nicht am fremden Joch. Das ist die Sache. Aber noch weiter. Du sollst nicht im Rat der Gottlosen wandeln, Psalm 1. Du sollst den Rat der Gottlosen nicht annehmen, auch wenn sie noch so gut sind, auch wenn sie noch so intelligent sind, auch wenn sie noch so gebildet sind. Professor, Doktor, Doktor, Doktor. Verstehst du? Ja, du sollst nicht Rat von Ungläubigen annehmen. Und ich sage dir auch warum. Ich erkläre das auch. Auch wenn die noch so perfekt sind und noch so gut und noch so logisch sind und so einleuchtend sind. Die Gottlosen sind ohne Gott. Und die werden dir immer raten, was Gott nicht ratet. Die Gottlosen werden immer das raten, was sie sind ehemalige Gläubige gewesen, die Gottlosen. Die haben Gott mal gekannt. Die waren mal bei Gott. Die kannten die Stimme Gottes. Das Wort Gottes sind Ex-Gläubige, abgefallene Christen. Von denen sollst du keinen Rat annehmen. In aller Liebe. Es ist hart, was ich sage, aber es ist so. Gott trennt. Und du musst dich selber trennen. Und sie werden dir raten, ohne Gott zu leben. Sie werden dir raten, nicht mit Gott zu rechnen. Das machst du selber. Gehst zur Bank. Die werden dir raten, auf Gott zu verzichten, in eigener Regie und in eigener Kraft dies und jenes machen. Die Gottlosen werden dir raten, nichts für Gott zu tun, nichts für die Kirche zu geben. Verstehst? Ich weiß, was die Gottlosen raten. Und Gott keine Ehre zu geben. Das hast du doch gemacht. Das ist dein Geld, das ist deine Zeit, das ist deine Kraft. Und der Teufel ist der oberste Gottlose. Der war mal perfekt. Der weiß, wie das funktioniert, wie die Anbetung funktioniert. Der war ja mal Thronengel. Und du sollst dich von lauen und gottlosen Menschen trennen, von diesen Laodicea-Christen. Solche Leute schaden deinem Glauben, sie höhlen deinen Glauben aus, sie saugen dich aus, nützen dich nur aus. Weißt du, die raten, aber im Kopf rechnen sie ganz was anders. Gottlose sind Geisterbeschwörer, in aller Liebe, geistliche Fälscher. Und das sage ich so knallhart jetzt, weil das so ist. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe schon so viele Menschen gesehen, die sind dem Teufel auf den Leim gegangen. Ja, der hat mir geraten. Wir sollen den Herrn fragen. Und der Herr ist unser Berater. Wunderrat heißt es in meiner Bibel, ist der liebe Gott. Weißt du, die Gottlose, sie waren mal brennend, sie dienten einmal Gott. Die Gottlosen wissen, wie es geht. Aber sie leben ohne Gott. Sie machen das jetzt alles ohne Gott. Das sind die Gottlosen. Sie machen ohne Gott. Sie lehren dich Selbsterlösung, sie lehren dich Selbstbefreiung, sie leben dich Selbstheilung. Weißt du, alles, was in der Esoterik gang und gäbe ist, Sie werden dich lehren, Selbstführung, schalt deinen Verstand ein. Weißt du, aber wenn du Kind Gottes bist und mit dem Herrn Jesus Christus lebst, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Psalm 1 funktioniert erst dann, weißt du, Psalm 23, wenn du Psalm 1 beherzigt hast, er führt mich und ich halte mich an seinem Stab, ich lasse ihn nicht los. Die Gottlosen werden dich lehren, du sollst selbst was zaubern und was machen und proklamieren und hinausposaunen und was weiß ich, einladen und schreiben. Gott trennt uns von allem, was nicht er ist. Das ist es. Gott trennt uns, was er nicht geschaffen hat, was er nicht befohlen hat, was nicht natürlich ist. Weißt du, Gott ist ein ganz natürlicher Typ. Natürlich. Alles, was, weißt du, Gottlosen werden dich lehren, unnatürliche Dinge zu tun. Verrückt zu spielen. Weißt du, was Gott gar nicht befohlen hat? Deshalb, du musst den Herrn fragen, Herr, was ist dein Wille? Und dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er im Himmel bereits passiert. Gott trennt uns von allem, was er nicht gesagt hat. Selbst wenn es in der Bibel drin steht, in aller Liebe. Weißt du, da steht, der Teufel kommt und Teufel ist der oberste Gottlose. Er steht geschrieben, wenn du zu den Steinen sprichst, das wird passieren. Der Engel wird dich tragen und Gott wird dich segnen und du wirst die Reiche kriegen. Verstehst? Aber der Herr Jesus hat das gar nicht angenommen, was der Teufel gesagt hat. Der sagt, es steht auch geschrieben. Es steht auch geschrieben. Du musst deine Bibel kennen und im Heiligen Geist sein und die Offenbarung haben und ein Rema haben. Nur mit dem Rema kannst du dem Teufel in die Flucht schlagen. Die Gottlose werden die Logos raten. Es steht geschrieben in der Bibel, das und das, mach das, mach und das und so weiter. Die werden mit den Sprüchen und Prediger kommen. Das ist, wie gottlose, geistlose Menschen operieren. Sprüche und Prediger. Salomo war abgefallen, verstehst du, alles ist Haschen nach Wind, alles ist sinnlos. Ja. Der Herr Jesus trennt dich von allen Ungeistlichen, von aller Schwärmerei, von alles, was nicht Wort Gottes ist. Wir müssen das Wort Gottes richtig geteilt verstehen. Und die meisten Christen verstehen nicht die Bibel. Auch wenn sie schon auswendig kennen. Paulus schreibt an Timotheus, teile das Wort richtig. Auch das Wort Gottes muss richtig geteilt werden. Nicht alles ist für dich, was in der Bibel drin steht. Manches ist für Abraham, manches für Israel, manches für die Endzeit, manches für die Gemeinde, manches für die Apostel gewesen, manches für die ganze Menschheit. Verstehst du? Teile das Wort richtig. Und wir gehen dem Teufel auf den Leim, wenn wir die Bibel nicht richtig teilen. Gott teilte. Und Gott muss dir das Brot in Scheiben schneiden. Und so servieren, dass du es verkraften kannst. Teile das Wort richtig. Gott befreit dich von unbiblischen Tendenzen. Dass du plötzlich merkst, das funktioniert nicht. Was will ich denn da? Bin verrückt. Und es wird nicht funktionieren, weil das Wort Gottes nicht richtig geteilt ist. Wird das nicht funktionieren. Was er für Israel gesagt hat, gilt für Israel. Und das gilt nicht für dich und gilt nicht für die Gemeinde. Und was weiß ich, was für die Endzeit gesagt ist, das gilt für die Endzeit und das gilt nicht jetzt. Jetzt sind wir vielleicht noch nicht in der Endzeit. Nur als Beispiel. Gott trennt dich von den Bremsklötzen. Alles, was dich belastet. Gott macht dich frei von all den Blockaden. Alles, was kein Segen ist, was keine Frucht trägt. Verstehst du? Schneide diese wilden Triebe ab. Und wir haben noch so viele wilde Triebe. Das sind solche Wildlinge. Gott trennt uns von falschen Vorstellungen. Das steht in der Bibel. Oh Herr, danke. Verstehst du? Falsche Erwartungen werden da geweckt. Durch Bibelsprüche. Weißt du, falsche Hoffnungen, falsche Ideale. Und die kannst du gar nicht verwirklichen. Und du wirst krank noch dabei. Weil du dich fest hast, ich vertraue dem Herrn. Aber wo ist es? Nein. Gott muss es dir persönlich sagen und dir persönlich offenbaren. Und wir brauchen eine persönliche Offenbarung Gottes in den vielen Bereichen unseres Lebens. Also entdecke den Segen der Trennung. Ich bin Gott so dankbar, dass Gott mein Verstand trennt, kristallisiert, dass ich mehr und mehr da drauf komme und denke, Mensch, Johannes, warum hast du das vorher nicht verstanden? Und ich sage dir eines, du verstehst Gottes Wort, das getrennte Wort Gottes. Es werde Licht und Gott schied, erst wenn du es brauchst, wenn du soweit bist, wenn es wieder abends ist. Verstehst du? Gott trennte und es wurde aus Abend und Morgen der dritte Tag. Gott trennt Spreu und Weizen. Gott wird dich trennen von den Halberlösten. Weißt du, Gott wird dich trennen. Am Schluss sagst du, ich bin ein einsamer Mensch und lieber allein. Und wir müssen lernen, allein mit Gott zu leben. Und nicht gucken, wer geht noch mit. Du musst lernen, alleine auf deine eigenen Füße zu stehen. Weißt du, am Anfang ist schön, da wirst du in der Gemeinde mit hineingenommen. 3.000 Leute wurden hinzugetan. Und ein paar Tage später wurden 5.000 Leute gläubig durch die Heilung des Lahmen. Wunderbar, herrlich. Aber dann musst du allein mit Gott leben. Und da wurden sie zerstreut. Da kam die Verfolgung. Auch das war ein Trennen. Die Zerstreuten gingen an allen Orten und predigten das Evangelium. Jeder an dem Platz, wo er dahin kam, sie plauderten von der Gnade Gottes. Dieses Trennen. Gott wird abwischen, alle uns Tränen, auch unser Leid. Das gehört dazu. Weißt Gott, nimmt uns Dinge weg. Dafür gibt er uns was anderes, was Besseres. Weißt du, er wird uns erlösen von dem Gezänke und dem Streit und so weiter, was da ist. Weißt du, ich will meine Ruhe haben. Ich will meine Tür zumachen, mein Heim ist mein Kastel. Verstehst du, meine Burg. Erlösung ist immer Trennung. Das ist Erlösung. Da wirst los, die Ziegen, die Böcke, die mit den Hörnern stoßen. Ja, Gott trennt uns von den wilden Trieben, von falschen Weichen, von falschen Zielen, von falschen Beschäftigungen. Wir machen so viele dumme Sachen, die nichts bringen. Nebensächlichkeiten. Und wir merken plötzlich, das ist doch nichts, das ist nur Zeitvertreib. Wir werden getrennt von unseren Begrenzungen. Plötzlich merken wir, ach, das ist nichts, ich sehe den Herrn. Ich habe den Herrn vor mir. Wir werden von unserer Ungewissheit getrennt. Ich weiß, mein Erlöser lebt, Leute, babbelt, was ihr wollt. Ich kann erzählen, seine Frau konnte ihm erzählen, was sie wollte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, egal, ich weiß. Das ist Trennung. Du musst dich sogar von deinem Partner, wenn die dumm reden, auch trennen. In aller Liebe. Du kannst nicht, ja, ich muss das meiner Frau zuliebe dem lieben Gott absagen. Nein, im Gegenteil, ich bleibe bei meinem Gott. Wir beten, erlöse uns von dem Bösen. Weißt du, was das heißt? Erlöse uns von dem Übel, trenne uns. Im Vater unser ist das drin. Wir werden erlöst von unseren Fehlern, dass wir vergessen können. Das ist auch Trennung, der Segen der Trennung. Ich werde erlöst von meiner Vergangenheit, das bedrückt und quält mich nicht mehr. Ich werde erlöst von meinen Mängeln, in dem Gott mich mir Dinge gibt. Abraham wurde aufgerufen vom Herrn, verlasse dein Land, dein Geburtsort, verlasse das Haus deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Verlasse es. Gott befahl ihm sein vertrautes Umfeld, denn hier waren Babylon, waren lauter Götzen, lauter religiöse Menschen, hier konnte er sich nicht entfalten. Er hatte keine Ahnung, wie es mit ihm jetzt weitergehen soll, aber er gehorchte dem Befehl des Herrn. Nicht so schnell. Er hat 17 oder fast 20 Jahre gebraucht, bis er überhaupt das gelobte Land betreten hat. Zuerst hat er den Vater mitgenommen, hat er sich von seinem Vater nicht gelöst. Obwohl Gott ihm gesagt hat, löse dich von deinem Vaterhaus. Nein, aber den alten Mann kann ich doch nicht hängen lassen. Und dann hat er sonst seinen Neffen Lot noch mitgenommen. Und der klebt an ihm, bis er sich von dem getrennt hat. Willst du zu linken, will ich zu rechten, willst du zu rechten, will ich zu linken. Und erst als er sich vom Lot getrennt hat, konnte Gott ihn segnen. Vorher konnte Gott ihn gar nicht segnen. Und du siehst, der Segen der Trennung. Gott trennte. Weißt du, da wurden die Heere vom Abraham und die Heere oder die Herde von Lot, die waren so groß, die Knechte haben sich gezankt. Verstehst du, das Fleisch, die Nachkommenschaft, die hat sich gezankt und hier, das Land ist zu klein für uns, wir müssen uns trennen. Weißt du, diese Notwendigkeit, das passiert automatisch, wenn die Stunde X kommt, dann passiert die Sache automatisch. So, das ist eine Erfahrung, was der Abraham machen musste. Und er ist der Vater der Gläubigen geworden. Weißt du, sich auf Gott konzentrieren und gehen, es geht nicht so schnell. Es geht nicht so schnell. Es braucht seine Zeit, 20 Jahre, bis du da auf den Punkt kommst und noch viel mehr. Und Gott gab uns einen Auftrag. Geh aus, wir gehen, wir tun es freiwillig. Und es ist schön, wenn wir freiwillig das tun. Und Gott sagte zu Abraham, geh aus zu deinem Besten, geh aus zu deinem Vorteil. Gottes Wort trennt uns. Jetzt kommt noch ein Punkt. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Und Gott trennt uns. Hebräer 4, Vers 12. Gott trennt uns. Und weißt du, diese Botschaft ist, sie sitzt so tief in mir. Ich weiß nicht, ich möchte den Heiligen Geist bitten, dass er mir helfen möge, das rüberzubringen. Da heißt es Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist ein Richter, es trennt. Das Wort Gottes ist so ein Schiedsrichter. Weißt du, das ist das Wort Gottes. Epheser 6, Vers 15 sagt Paulus, nimm das Wort Gottes als Schwert des Geistes in der Hand. Kämpf. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Das Wort Gottes trennt uns, gehorsam und ungehorsam. Da scheiden sich die Geister. Das Wort Gottes ist eine scharfe Waffe, auch für uns persönlich. Und ich möchte jetzt diese praktische Anwendung, Gott trennt uns, aber ich muss auch damit zusammenleben und ich muss fragen nach der Bibel, wie ist das? Wir werden vieles nicht los und wir lösen unsere Probleme nicht mehr. Oder wir stagnieren, bei uns geht es nicht mehr vorwärts in unserem Leben, weil wir das Wort Gottes nicht als das Schwert, als die Waffe der Trennung beherzigen, nicht mehr verwenden das Wort. Weißt du, wir setzen das Wort nicht mehr ein, wir studieren das Wort Gottes nicht, wir fragen den Herrn nicht. David befragte den Herrn, habe ich am Mittwoch nur darüber gesprochen. Wir fragen den Herrn nicht, wir tun das nach Gutdünken. Ja, das lehrt unsere Gemeinde so. Das Wort Gottes ist bei vielen stumpf geworden, nicht mehr scharf genug, nicht mehr diese, wie eine Rasierklinge, so schneide, weißt du, das ist nicht nur, dass es mal was durchschlägt, nein, es schneidet Mark und Bein, was das bedeutet, doch viel mehr, als was wir denken. Wir haben vergessen, das Schwert zu schärfen. Gott trennt und er scheidet, er handelt und da passiert etwas, wenn er das Schwert, das Wort Gottes anwendet, wenn wir das Wort Gottes zu Herzen nehmen und beherzigen, dann werden wir gesund. Der Sand ist sein Wort und macht uns gesund. Nur als Beispiel. Das ist, was das Wort Gottes bewirkt. Viele Menschen sagen, ja, wir brauchen Seelsorge, Seelsorge, Geschwister, wir brauchen Seelsorge, innere Heilung. Aber durch das Wort Gottes passiert Seelsorge und innere Heilung am laufenden Band. Schon wenn du zu Hause die Bibel liest, dann wirst du so geheilt. Die meisten lesen ja die Bibel nicht. Weißt du, was nützt es deine Waffe, wenn die irgendwo in der Schublade liegt? Du musst diese Waffe bei dir tragen, das Schwert bei dir haben. Was ist so wichtig, dass du dich mit dem Schwert Gottes beschäftigst, das Schwert ständig schärfst. Wie schärfe ich meine Waffe? Durch regelmäßiges Bibellesen, Bibelstudium. Wir haben so gutes Material, Bibelschulmaterial. Weißt du, indem ich die Predigt höre, oder Glaube kommt durch die Predigt, steht in meiner Bibel, indem ich meditiere. Wie heißt es bei Josua, als Gott ihn berufen hat? Er sagte, denk über das Wort Gottes Tag und Nacht nach. Meditiere darüber. Und du wirst erfolgreich sein in allem, was du tust. Und das ist das Problem, warum viele nicht mehr erfolgreich sind. Weil sie das Wort Gottes nicht mehr beherzigen. Und nicht mehr nach dem Wort Gottes fragen. Nicht mehr meditieren Tag und Nacht. Ins Bett gehen mit dem Wort Gottes und aufstehen mit dem Wort Gottes. Träumen vom Wort Gottes. So werden unsere geistlichen Waffen geschliffen und geschärft, indem wir ständig darüber nachdenken. Gott trennt und er erlöst uns, wenn wir die Waffen des Geistes einsetzen. Nicht geistliche Kriegsführung, da verstehst du, sondern fechten wir irgendwas. Nein, unsere Waffe muss scharf sein. Und scharf. Mit stumpfen Waffen werden wir nichts erreichen. Das Wort Gottes dringt durch, wenn es geschärft ist. Jesus sagt, und das geschieht. Guck mal, wie den Herrn Jesus, der hat scharfe, das Wort Gottes, er war so scharf in dem Wort Gottes, er sagte, als die Frau da steinigen wollten, die Ehebrecherin, als sie da steinigen wollten, dann sagte er, ja, ihr dürft steinigen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die haben sich alle angeguckt, die waren perplex. Verstehst du? Oder in welcher Vollmacht wirkst du? Weißt du, der Herr war so scharf, der Herr hat nur die Wahrheit gesagt. Und das ist das scharfe Wort Gottes, die Wahrheit, knallhart, ohne Wenn und Aber, ohne Beiwerk, Schnörgeln und. Und dann, in welcher Vollmacht wirkst du? Sagt er, ich werde es sagen. Aber sag mir zuerst einmal, war die Taufe des Johannes von Gott oder von den Menschen? Und dann haben wir schon die Falle. Du siehst, Jesus war so stark in sein Wort. Und deshalb, wir müssen das Wort Gottes kennen. Und dann werden wir den Teufel in die Flucht schlagen. Worte Gottes wirkt Wunder. www. Wort Gottes wirkt Wunder. Ein scharfes Schwert bleibt nicht ohne Wirkung. Ruft Reaktionen vor. Beim Wort Gottes, da scheiden sich die Geister. Ja, ich habe so viele Probleme mit dem Satan und Dämonen, was weiß ich. Am Pfingsten, was da? Petrus, voll Heiligen Geistes, steht auf und sagt, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Und das ging ihm durchs Herz. Wort Gottes muss uns durchs Herz gehen und hinten wieder rauskommen. Ja, sie wurden getroffen, bekehrten sich, ließen sich gleich taufen, wohl noch am selben Tag. Du, das ging schnell. So schnell geht es bei uns gar nicht. Verstehst du? Ein Tag, da werden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist, wird gepredigt, bekehren sich, lassen sich taufen und wurden hinzugetan zur Gemeinde. Das ist geistliches Leben. Wort Gottes ruft Entscheidungen hervor. Da wird nicht viel diskutiert. Da wird nicht viel debattiert. Entweder tut man es oder tut man es nicht. Wort Gottes ist ja und oder nein. Dazwischen gibt es nicht viel. Das Wort Gottes scheidet. Es zerteilt. Es befreit einen. Weißt du, es ist wie ein Skalpell eines Chirurgen. So ist das Wort Gottes. Es schneidet. Plötzlich das Geschwür wird ganz klipp und klar rausgeschnitten. Die gesunden Stellen bleiben und die kranken Stellen, die kommen raus. Es trennt und schneidet das kranke Gewebe raus. Und wenn noch irgendetwas von diesem kranken Gewebe bleibt, das zerfrisst den Körper, das streut dann im ganzen Körper. Aber das Wort Gottes ist wie ein Skalpell. Zweischneidig Schwert, scheidet Mark und Bein, scheidet Seele und Geist. Weißt du, nicht alles ist Seele und nicht alles ist Geist. Und wir lernen beim Bibellesen, was Menschliches und was Göttliches, dieses Trennen. Was lernen, wenn du im Geist wandelst, wenn du mit Gott Gemeinschaft hast und meditierst, du lernst, was dein Kopf ist, aus deinem Blechkasten kommt und was aus dem Computer kommt, aus dem Fernseher kommt und was vom Heiligen Geist ist. Das lernen wir ganz schnell. Wenn wir die Bibel richtig verstehen, das Wort Gottes, im Wort Gottes zu Hause sind, dann merken wir, was geistlich und göttlich ist, was verrückt ist und was normal ist, was richtig und was falsch ist. Am Anfang ist alles gut, verstehst du? Aber du lernst langsam umzugehen mit dem Heiligen Geist. Ich habe als junger Bursche, damals habe ich noch Kleinkraftrad gehabt, aber das lief auch schon schnell, fast 100 Kilometer, so Stundenkilometer, was so Kleinkraft gehabt, ganz neu gekauft, hole ich aus der Werkstatt dieses Kleinkraftrad und da stehe ich an der Ampel. Und vor mir steht ein Volkswagen, ein Käfer, weißt du, die sind so schräg und Bahnschranke geht hoch und ich fahre an und plötzlich lasse ich die Kupplung so schnell raus, mein Fiat steigt so auf und ich fahre hinten dem Volkswagen auf dem Rücken und darauf und habe schon die erste Panne. Frisch aus der Werkstatt. Weißt du, ich habe nicht gelernt, richtig Kupplung loszulassen. Und wir lernen, mit den Dingen umzugehen. Bei vielen Christen geht der Gaul ständig durch. Ich kenne Gemeinden, verstehst du, da gehen sie alle nach vorne, um nur umzufallen, um nur irgendeine Erfahrung zu haben im Umfallen. Verstehst du, das geht nicht. Das kann sein, dass du einmal oder zweimal oder dreimal umfällst, aber das ist nicht Dauerzustand. Weißt du, dann lernst du, mit der Kupplung und der Bremse umzugehen. Nur nebenbei. Wenn du mit dem Herrn lebst, durch das Wort Gottes lernen wir nicht mehr nur nach dem Gefühl zu gehen oder nach der Stimmung oder Stimmen, nach Empfindungen oder Ahnungen oder was auch immer ist. Und da bilden wir uns gar nicht mehr darauf ein. Wir achten plötzlich auf ganz andere Dinge in unserem geistlichen Leben. Das Wort Gottes trennt Fleisch und Geist. Das Wort Gottes scheidet also Seele und Geist, Mark und Bein, ist radikal. Und es geht nicht nur um irgendwelche Geisterunterscheidung. Wenn du das Wort Gottes richtig liest und studierst, es geht nicht um Geisterunterscheidung, das, was für Geist das ist. Nein, es geht um Trennung, dass du mit diesen Dingen nichts mehr zu tun haben willst und nichts mehr mitmachst. Das ungesunde Gewebe muss raus, dieses Geschwür. Es muss erkannt werden und muss rausgeschnitten werden. Und das passiert durch das Wort Gottes, ihr Lieben. Gott trennt Licht und Finsternis. Und das ist, du kriegst Licht von Gott und dann plötzlich sagst du, nee, das andere ist nur noch Finsternis. Und viele Christen leben in zwei Welten, im religiösen Nebel, frommen Dunst, alles grau. Verstehst du? Wir müssen raus. Gott möchte, dass wir uns trennen von den wilden Trieben, dieser fleischlichen Gesinnung, von materialistischem Denken. Wir brauchen all diese Dinge, aber die dürfen nicht mehr uns gefangen nehmen. Wir trennen uns von krankhaften Einstellungen, vom lauwarmen Leben, weißt du, es ist schön, mal lauwarmes Wasser zu haben in der Badewanne. Aber Dauerzustand, das ist nicht unsere Sache. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Guck mal, Demas war so brennender Christ, hat für den Paulus mitgearbeitet, mitgebaut und plötzlich gewinnt er die Welt wieder lieb. Plötzlich kommt der alte Mensch wieder durch. Was auch immer gewesen ist. Man kann nicht zwei Herren dienen. Irgendwo gibt es die Stunde der Wahrheit und bei Gott muss man sich entscheiden. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken, habe ich gelesen, und der Sinne, des Herzens. du lebst und sagst, da muss niemand zu dir kommen und dich ermahnen, sondern dass der Heilige Geist ist dieser Wirkende, der dann zu dir kommt und zu dir spricht. Und man muss sich dann entscheiden, für oder gegen. Und das Leben, ihr Lieben, ist es, was uns zwingt zur Entscheidung. Die Fakten. Der breite und der schmale Weg. Das Wort Gottes ist ein Kritiker. Und zwar, er kritisiert mich. Der macht mir zu schaffen. Das ist das Wort Gottes. Und er hinterfragt mich. Das Wort Gottes ist mein Kritiker. Und Gottes Wort ist klar und deutlich, so wie ich vom Heiland gesagt habe, sagt mir, dann sage ich es euch auch. Beim Bibellesen wird uns klar und deutlich, was richtig und was falsch ist. Die Regeln stehen fest, gibt es keine große Diskussion. Der Heilige Geist ist der Schiedsrichter. Weißt du, sobald du gegen die Regeln verstoßt, als Fußballspieler oder was auch immer ist, wenn du die Linie übertrittst, abseits stehst oder was auch sonst noch passiert, faul spielst, plötzlich kommt diese Pfeife und du weißt, der Schiedsrichter. Verstehst du? Der Heilige Geist. Am Ende wird sich herausstellen, ob du ein Schaf bist oder eine Ziege. Was für Speise nimmst du? Was ist deine Speise? Das da unten, das Demütige, das Bescheidene, das Gras? Oder immer, ich brauche jetzt ein Leckerbissen. Ein Blättchen von der Weide oder von was weiß ich, für einen Baum. Schafe oder Ziege? Was sind wir? Und die Speise ist, was ausschlaggebend ist nachher für mein Leben. Ist das Wort Gottes meine Speise? Weißt du, die Speise Jesu, das war den Willen des Vaters zu tun, aber den Willen des Vaters musst du kennen. Nochmals Hebräer 4, Vers 2. Das Wort der Predigt half jenen Leuten nichts, die dort in der Wüste waren, die 2 Millionen, weil sie das, was sie hörten, nicht mit Glauben vermischt haben. Und das ist das Problem. Sie haben nicht vermischt das, was sie hörten, mit dem Glauben. Das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, was sie hörten. Ja, ist wunderbar, tut gut. Das Wort Gottes muss mit Glauben vermischt werden, mit Gehorsam vermischt werden, mit Liebe vermischt werden. Immer wieder ist so vermischen. Gott trennt Mark und Bein. Gedanken und Sinne des Herzens, das ist, was Gott trennt. Und das muss jetzt mit Gott vermischt werden. Wort Gottes kristallisiert uns raus, filtert das Negative aus unserem Leben heraus und dann damit das Gute nachher reinkommt. Es nützt nichts, dass wir nur das Böse aus unserem Leben rausholen. Die meisten Christen denken, wenn ich das nicht mehr tue und jenes nicht mehr tue, dann bin ich perfekt. Nein, dann musst du das Böse, Negative lassen und mit Guten füllen. Mit dem Segen Gottes füllen, mit Gott füllen. Und darum, das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Es werde Licht. Und es ward Licht. Gott trennt zu deinem Besten, so wie bei Abraham, für dein Besten. Er hat nicht Gedanken des Leides für dein Leben. Er will dich noch fester an sich binden. Vermische das. Vermische. Mit Gott. Nicht mit dem Fleisch, mit dem Geist. Dein Geist mit dem Geist Gottes vermischen. Wenn wir uns von Gott und für Gott entscheiden, dann kann uns niemand von dieser Liebe Gottes trennen. Wir sind fest in ihm. Weder hohes noch tiefes, aber diese Vermischung muss stimmen. Diese Legierung in deinem Leben. Das gibt ein neues Material, neuen Stoff. Dein Leben muss anders gelagert sein. Vermisch dich mit Gott, mit seinem Geist. Aber zuerst musst du getrennt werden. Und deshalb Spaltung ist so wichtig. Trennung ist so wichtig in deinem Leben, dass das Alte, die ganze Sand und Steine und der ganze Schutt, was in dein Leben sich eingedrungen hat, das muss jetzt rausgefiltert werden, rausgeschmolzen werden. Und nochmals in den Ofen, da sind noch so ein paar Krümelchen drin. Weißt du, da denkst du manchmal, wann werde ich fertig sein? Wahrscheinlich nie. Bis wir bei Jesus sind. So lange arbeitet der Heiland an uns. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken, dass er treu, gerecht und wahrhaftig ist. Gott hat gute Gedanken, Gott will das Beste für unser Leben. Vater, ich danke dir, dass du gute Gedanken nun mit uns hast. Auch wenn du manchmal schneidest und uns wehtust. Herr, und dieses Beschnittenwerden, das ist nicht angenehm für das Fleisch, für den alten Menschen. Aber Herr Jesus, du lässt deinen Geist an uns arbeiten und du arbeitest immer wieder. Und ich bin Gott dankbar, dass er an uns arbeitet, an unserer Gemeinde arbeitet und dass wir spüren und wir erleben, Gott ist noch auf dem Plan. Gott ist noch am Werk. Gott, du bist der Töpfer und du formst die Gefäße und du formst uns das Leben. Du weißt, was für uns richtig und was für uns gut ist und was wir verkraften können und wie viel wir verkraften können. Du legst niemand eine mehr Last und mehr Bürde auf, als das, was er tragen kann. Danke, Herr Jesus, für den heutigen Abend. Und ich segne alle Geschwister, die dein Wort gehört haben und noch hören werden in den nächsten Stunden und Tagen, Herr, im Internet oder wo auch immer. Du segnest all die Gotteskinder, die dein Wort verstehen und vermischen mit Glauben. Halleluja. Dein Wort scheidet, trennt uns und dein Wort verbindet uns auch wieder mit dir selbst ganz neu. Amen. Gott möge uns segnen. Wir singen noch ein Lied und nehmen unser